Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich musste ein bisschen suchen, aber war dann doch überrascht. Es gibt eine Geschichte vom König David, wo eine Epidemie ausbricht, so ähnlich wie wir es heute erleben. Ich lese davon vor aus Auszüge aus dem zweiten Buch Samuel im 24. Kapitel. König David befahl seinem Heerführer Joab: Gehe durch das ganze Land Israel und lass alle wehrfähigen Männer zählen. Ich will wissen, wie viele Soldaten ich habe. Joab erwiderte: Mein Herr und König, ich wünsche von Herzen, dass Jahwe, dein Gott, das Heer Israels noch 100-mal so groß macht. Aber warum nur willst du so etwas tun? Doch der König ließ sich durch Joab und seine Offiziere nicht von seinem Plan abbringen. So machten sie sich an die befohlene Musterung. Und Joab meldete schließlich dem König die Gesamtzahl der wehrfähigen Männer. Es waren 800.000 Männer im Gebiet von Israel und 500.000 im Gebiet von Juda. Jetzt erst schlug David das Gewissen, weil er die Männer Israels gezählt hatte. Er betete: Herr, ich habe großes Unrecht begangen. Vergib mir meine Schuld. Ich habe sehr dumm gehandelt. Aber der Herr ließ in Israel eine Epidemie ausbrechen. Sie wütete im ganzen Land zwischen Dan im Norden und Beersheba im Süden. Es fielen ihr allein 70.000 Männer aus dem Volk zum Opfer. Als aber der Todesengel seine Hand gegen Jerusalem ausstreckte, tat es dem Herrn leid. Und er sagte zu dem Engel: Halt, es ist genug. Als David sah, wie der Engel die Leute mit der Seuche schlug, sagte er zu Gott, dem Herrn: Ich bin doch der Schuldige, darum strafe doch mich und meine Familie und nicht das Volk. Da kam der Prophet Gad zu David und sagte zu ihm: Geh hinauf zum Dreschplatz und bau dem Herrn dort einen Altar. David gehorchte dem Befehl Gottes und ging hinauf. Er baute dort einen Altar für Jahwe, den Gott Israels, und opferte Brandopfer und Friedensopfer. Und der Herr hörte auf die Bitten, die der König für sein Land vorbrachte, und machte der Seuche ein Ende, die in Israel gewütet hat. Ja, liebe Gemeinde, diese Frage stelle ich mir schon von Anfang an, schon seit vielen Wochen und vielleicht auch manche von euch: Kann es sein, dass Corona ein Gericht Gottes ist? Gibt es das überhaupt, dass Gott Strafgerichte schickt? Die Bibel redet erstaunlich oft davon. Viele von euch kennen die Geschichte von Noah zur Zeit der Sintflut, als Gott eine ganze Menschheit umkommen ließ wegen ihrer Bosheit. Oder die Städte Sodom und Gomorra, auf die er Feuer fallen ließ, weil sie sich so gegen ihn aufgelehnt hatten. Auch andere Völker richtet Gott, hören wir im Alten Testament. Jona wird in die Hauptstadt des Assyrischen Reiches nach Ninive gesandt. Und bei Amos macht Gott auch klar, gleich im ersten und zweiten Kapitel, dass er auch das Unrecht zur Kenntnis nimmt, was außerhalb seines Volkes Israels passiert und was zum Beispiel in Gaza und Damaskus vor sich geht. Und auch für Jesus ist sonnenklar, wenn er von den Wehen der Endzeit redet, bei Lukas im 21. Kapitel, bei Matthäus im 24., dass Gott Kriege, Seuchen, Naturkatastrophen über die Menschheit kommen lässt. Sie sind Vorzeichen der Wiederkunft Jesu, der neuen Welt, die Gott aufrichten wird. Auch im Römerbrief schreibt Paulus programmatisch, dass das Evangelium beides enthält. Das Evangelium offenbart den Zorn Gottes über die Ungerechtigkeit der Menschen und es offenbart auf der anderen Seite die Gnade Gottes, die er jedem eröffnet, der Jesus Christus vertraut. Wir müssten mal bedenken, was es eigentlich bedeuten würde, wenn Corona nicht von Gott käme. Was wäre denn die Alternative? Hätten wir dann einen teilnahmslosen Gott, dem es ganz egal ist, was mit den Menschen passiert? Einen, der zu schwach wäre, wenn so ein Virus ausbricht und er selber kann auch nichts dagegen machen? Ist das Böse vielleicht stärker als Gott? dass er gar nicht die Welt in der Hand hat, wie wir es oft sagen? Hat Gott keine Kontrolle mehr über die Epidemie? In der Bibel ist klar, es passiert überhaupt nichts, ohne dass Gott es verhängt oder zulässt oder bewirkt. Ein Spitzensatz in Amos 3, Vers 6 ist: Gibt es ein Unglück in der Stadt, das nicht vom Herrn geschickt ist? Auch Hiob weiß das. Bei den Unglücken, die über ihn hereinbrechen, zu denen auch eine schreckliche Krankheit gehörte, sagt er trotzdem: Der Herr hat mir diese Dinge geschickt. Der Herr hat mir meine Gesundheit genommen. Der Name des Herrn sei trotzdem gelobt. Genauso ist es mit Jakob in 1. Mose 32. Als er am Jabbok mit einem Engel kämpft, erlebt er Gott als seinen Feind. Aber davon lässt er sich nicht irre machen. Er hält am Glauben fest und betet: Du meinst es am Ende doch gut mit mir. Du bist die Liebe, auch wenn es sich ganz anders anfühlt. Ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Vordergründig erleben wir das so, und so wird es auch in der Kirche landläufig gesagt, dass alles Gute in der Welt von Gott kommt und alles Schlechte kommt von den Menschen oder kommt vom Teufel, vom Bösen. Aber Jakob sieht das so und Hiob und eigentlich die ganze Bibel: Letztlich kommt alles von Gott, aus seiner Hand. Nichts geschieht ohne Gottes Willen. Und am Ende ist das auch ein großer Trost. Denn es bedeutet, wenn dir etwas Schlimmes passiert, wenn du in eine Not gerätst, du bist nicht in der Hand des willkürlichen Schicksals, auch nicht in der Hand böser Menschen, die es böse mit dir meinen, sondern am Ende entscheidet der Gott, der sich als Vater in Jesus gezeigt hat, der dich von Anfang an liebt und sein Herz, seine Liebe zu dir in Jesus offenbart hat. Alle reden ja gerade von der Corona-Krise. Und das ist interessant, das Wort Krise kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich Gericht, Beurteilung. Und zu einem Gericht gehört immer einer, der die Dinge beurteilt. Dahinter steht also jemand, ein Gegenüber, einer, von dem diese Krise ausgeht. Und weil das Christen immer schon gewusst haben, auch in Notzeiten, dass diese Not letztlich von Gott geschickt ist, deshalb war ihre erste Reaktion über 2000 Jahre, dass sie die Kirchen aufgemacht haben, dass sie Buße getan haben, dass sie gebetet haben. Jeder, der einen funktionierenden inneren geistlichen Kompass hat, der weiß das sofort. Und tatsächlich passiert das ja auch gerade, wenn zum Beispiel Johannes Hartl und Tobias Teichen vom ICF Deutschland betet gemeinsam ins Leben gerufen haben. In der Zeit der Seuche gilt: Kirchen sind genauso wichtig wie Krankenhäuser. Beter sind genauso wichtig wie Ärzte. Denn wir haben es eben in der Geschichte von David und der Seuche gehört: Nur wenn Gott Stopp sagt, nur dann hört die Seuche auf. Er befiehlt dem Engel vor Jerusalem und vor jener und vor jeder anderen Stadt. Und nur wenn er es sagt, dann ist Schluss mit dem Sterben. Es gibt ein großartiges Wort im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 7. Das wird gerade vielen Menschen wichtig, die das neu entdeckt haben. Da sagt Gott in 2. Chronik 7: Wenn ich den Himmel verschließe und eine Epidemie kommen lasse, wenn ich sie kommen lasse, wenn dann mein Volk sich demütigt, dass sie zu mir beten und sich von ihren bösen Wegen abkehren, dann werde ich ihre Sünde vergeben und ich werde ihr Land heilen. Heilung kommt von Gott, wenn wir uns abkehren von unseren bösen Wegen und wenn wir im Gebet zu ihm kommen. So wie bei David, der total ehrlich geworden ist, der Gott gesagt hat, was er falsch gemacht hat und im Gebet für sein Volk eintritt. Da sagt Gott Stopp, da gebietet er der Seuche ein Ende. Ich muss zugeben, als ich über diese Frage nachgedacht habe, ist Corona ein Gericht Gottes, da war mir nicht ganz wohl zumute. Und ich habe rausgekriegt, woran das liegt. Wenn man das so sagt, dass eine Notlage ein Gericht Gottes ist, da gibt es viele Weisen, wie man diesen Satz falsch verstehen kann. Und das ist mein zweiter Punkt. Es gibt viele Arten, falsch von Gott als Richter und vom Gericht Gottes zu reden. Die erste Weise, falsch von Gottes Gericht zu reden, ist die, dass man sein Wesen verzerrt. Also das passiert, wenn man von Gott so redet, als wäre er ein beleidigter Despot, der kaltblütig eine Seuche verhängt, wie ein Herrscher, der willkürlich über seine Untertanen regiert. Als wäre Gott eine empfindliche Mimose, der auf jede Verletzung seiner Ehre brutal reagiert. Da verstehe ich die Scheu vor dem Gericht Gottes, vom Gericht Gottes zu reden. Wenn es nämlich so passiert, verdunkelt es die Barmherzigkeit Gottes, es verdunkelt seine Geduld, seine Gnade mit uns. Vielmehr ist Gottes Richten über sein Volk, über die Menschen immer schon ein Ringen darum, sie wieder zu sich zu ziehen. Eine Heimsuchung, wie ein altes Wort heißt. Ich finde dieses Wort ziemlich genial. Ich würde da lieber von reden, als vom Richten Gottes, von einer Heimsuchung. Weil da drin steht, was eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Gott möchte Menschen wieder zu sich nach Hause rufen. Er sucht sie, damit sie zu ihm heim, zu ihm finden. Es gibt ja die berühmte Geschichte in Lukas 15, die Jesus erzählt, vom verlorenen Sohn. Das ist auch so eine Geschichte von einer Heimsuchung. Der Vater lässt diesen Sohn tatsächlich ins Unglück laufen, aber zugleich bangt er sehnsüchtig. Er freut sich nicht darüber, dass sein Kind dort in der Fremde zugrunde geht. Im Gegenteil, er bangt um ihn, er liebt ihn und er wartet auf ihn. Die Geschichte einer Heimsuchung, der Vater, der darauf wartet, dass sein Sohn wieder nach Hause findet. Ich denke, so ist es auch heute mit Corona. Henning Dobers von der geistlichen Gemeindeerneuerung in Deutschland hat gesagt, Corona ist ein aufrüttelndes Rufen Gottes. Gott sagt, wach auf, komm zurück zu mir, komm nach Hause. Und wenn du dich von ihm entfernt hast, und wenn du Dinge getan hast, die dir jetzt klar werden, die dir leid tun, du kannst im Gebet wieder zu ihm kommen und sagen, hier bin ich, ich bekenne dir, was ich falsch gemacht habe, ich will wieder bei dir zu Hause sein. Es gibt noch ein anderes falsches Reden vom Gericht Gottes, nämlich wenn man diese Rede instrumentalisiert für seine eigenen Zwecke. Gott möge mich davor bewahren, dass mir das passiert. Ich erinnere mich noch gut daran, als eine andere Krankheit über die Welt hereinbrach, die wir leider auch noch nicht los sind, und das war AIDS. AIDS war ganz neu und da gab es leider gleich eine Handvoll herzloser Frommer. Die waren schnell dabei zu sagen, ja, AIDS ist eine Strafe Gottes über Homosexuelle und über Junkies. Das, was sie sowieso ablehnten, dafür hatten sie jetzt eine willkommene Begründung. Wie brutal, wie zynisch ist das, so etwas auszusprechen. Und so wird die Epidemie jetzt auch benutzt als ein Instrument, um die eigenen Interessen zu begründen. Das passiert auf vielen Seiten. Von Veganern habe ich gelesen, Corona ist die Strafe dafür, dass wir Tiere in Massentierhaltung halten. Oder eher mit einem pantheistischen Gottesbild hört man, die Natur, als wäre die Natur Gott, personalisiert, sie schlägt zurück, sie wehrt sich gegen die Menschen, die sie so lange ausgebeutet haben. Corona ist ein Gericht über unsere Umweltsünden. Ihr merkt es vielleicht schon, Corona, das Gericht Gottes, wird zur Munition, um auf die zu schießen, die nicht unserem Lager angehören. Eine andere Weise, das ist mein vierter Punkt, ist die Rede vom Gericht Gottes als Schuldverschiebung. Ihr kennt das ja, immer wenn irgendwo was Schlimmes passiert, wird einer gesucht, der schuld ist. Irgendeiner muss einfach schuld sein. Und wir geben keine Ruhe, bis wir krampfhaft einen Schuldigen gefunden haben. So geht das von Anfang an. Adam sagt, Eva ist schuld, dass ich von diesem Baum der Erkenntnis gegessen habe. Eva sagt, die Schlange ist schuld. Die Schlange sagt, Gott ist schuld. Hauptsache nicht ich. Hauptsache, ich muss nicht zugeben, dass ich falsch gelegen habe, dass ich Vergebung brauche. Wir haben eben gehört im Evangelium, Jesus sagt, das funktioniert oft nicht. Manchmal ist in dieser Welt jenseits von Eden es nicht so einfach zu sagen, wer nun gerade schuld ist. Das ist die Pointe bei der Geschichte, die Jesus erzählt. Er sagt durch sie, hört doch auf, die Schuld bei anderen zu suchen. Der Turm hätte genauso gut auf dich oder mich fallen können. Wir sind nicht weniger Sünder als die, die es jetzt gerade getroffen hat. Wenn einer an Corona erkrankt, dann ist er nicht schlechter als ich oder du. Leid ist nicht automatische Folge von persönlicher Schuld. Und am Blindgeborenen in Johannes 9 macht Jesus klar, es gibt keinen speziellen Schuldigen für jedes Unglück. Es ist manchmal auch das allgemeine Verhängnis Gottes über die ganze Menschheit, dass solche Unglücke passieren. Also verachte den nicht, den es trifft. Halte dich nicht für etwas Besseres. Auch wenn wir diese Fehlinterpretationen meinen, dann müssen wir doch schauen, wo sind wir selber gefragt? Was ist Gottes Botschaft durch diese Krise? Was war Gottes Absicht bei dieser Heimsuchung? Und das hat eine kollektive Seite. Wir sind als Kultur, als Gesellschaft gefragt. Und es hat auch eine persönliche Seite, wo ich mich selber fragen muss, was ist bei mir falsch gelaufen? Die Leiter von Deutschland betet gemeinsam haben ein Bußgebet formuliert und haben darin Dinge benannt, die offensichtlich in unserer Gesellschaft gegen Gottes Gebote stehen. Sie schreiben, wir haben in unserem Alltag nicht nach deinem Willen gefragt. Wir haben deine Gebote missachtet, deine Ordnung verkehrt und das Elend von Menschen ignoriert. Das tut uns von Herzen leid. Und Henning Dobers von der geistlichen Gemeindeerneuerung betet, wir bekennen dir, Herr, dass wir im Alltag ganz gut ohne dich auskommen. Wir bekennen dir unseren real existierenden Atheismus. Wir hören jetzt deinen liebenden Weckruf an uns. Gottes liebenden Weckruf, nicht mehr ohne ihn zu leben. Für mich gehört zu dieser kollektiven Schuld, die wir vor Gott bekennen müssen, auch die Missachtung vor dem Leben. Dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es ganz normal geworden ist, dass ungeborene Kinder getötet werden. Oder jetzt dieses schreckliche Urteil unseres Verfassungsgerichts, als würde es zum Selbstbestimmungsrecht eines Menschen gehören, sein Leben selber zu beenden. Damit sagt man doch Gott ins Gesicht, nicht du bist Herr über Leben und Tod, nein, wir selber sind es. Wir können alleine entscheiden, wann und welcher Mensch ein Recht auf Leben hat. Davon müssen wir umkehren, wie die Leute von Ninive es getan haben, wie David seine Schuld bekannt hat und die Seuche ein Ende genommen hat. Bei Jesaja in Kapitel 26 steht ein großartiges Wort, wo Menschen das so zu Gott gesprochen haben. Wir warten auf dich, Herr, auch wenn du auf dem Weg deiner Gerichte zu uns kommst. Wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Aber, und das ist mein vorletzter Punkt, Gott wird durch die Krise auch zu uns selber reden. Er möchte uns selbst in Frage stellen als Einzelne. Er möchte uns verändern. Im Evangelium haben wir gehört, es ist nicht immer so, dass eine Not auch eine persönliche Schuld als Ursache haben muss. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen. In Johannes Kapitel 5, Vers 14 redet Jesus auch davon. Manchmal ist eine Krankheit oder eine Not eine krasse, eine harte Erziehungsmaßnahme Gottes. In diesem Sinn reden die Apostel davon, dass auch Christen von zeitlichen Gerichten heimgesucht werden. Manchmal schickt Gott eine Not in dein Leben, um dich von einem Irrweg abzubringen. Er schickt dir eine Not, weil er dich zu sich nach Hause an sein Herz rufen möchte. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, heißt es, wenn wir vom Herrn gerichtet werden, will er uns dadurch erziehen, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Und in Hebräer 12, Vers 6 heißt es, wenn ihr also leiden müsst, will Gott euch erziehen. Er behandelt euch in Liebe als seine Kinder. Es ist manchmal eine krasse, harte Erziehung Gottes, wenn er uns in Not geraten lässt. Wenn du also Corona bekommst oder eine andere Krankheit oder in eine andere Not gerätst, frage Gott, möchtest du mir etwas dadurch zeigen? Bitte offenbare mir, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Der Heilige Geist öffnet die Augen für die Sünde. So wie bei David, der plötzlich erkennt, dass seine Volkszählung aus Machtgier und Hochmut passiert ist. So kann Gott uns auch die Augen öffnen, was bei uns falsch gelaufen ist. Eine schöne Geschichte davon hat mir mein Freund Pastor Gervas aus Tansania erzählt. Er hat mir heute Vormittag noch geschrieben. Er hat etwas Krasses erlebt. Ein Mensch aus seiner Gemeinde, ein ziemlich reicher Mann, also die meisten sind dort super arm, aber es gibt auch ein paar Reiche. Und dieser reiche Mann, der hatte unerklärliche Schmerzen. Und er ließ sich von allen möglichen Ärzten untersuchen, MRT, Laboruntersuchungen, alles, was auch bei uns geht, das gibt's dort auch gegen Geld. Aber seine harten Schmerzen hörten nicht auf und die Ärzte wussten keinen Rat, woher die kommen. Und mein Freund Gervas, der bekam so einen Wink vom Heiligen Geist und stellte ihm die richtige Frage und er fragte ihn ins Gesicht, sag mal, gibt es etwas in deinem Leben, was du mit Gott in Ordnung bringen musst? Und diese Frage stellt dir Gott vielleicht auch in der Corona-Krise. Gibt es etwas in deinem Leben, was du mit Gott in Ordnung bringen musst? Und dieser Mann hat einen Moment nachgedacht und ihm fiel ein, ja, ich habe da 3 Nähmaschinen in meiner Firma im Keller. Ja, und was ist mit den Nähmaschinen? Ja, die habe ich mal gekauft. Ja, prima, hast du gekauft. Ja, aber ich weiß, die waren gestohlen von einem katholischen Hilfsprojekt. Und dann hat mein Freund Gervas gesagt, pass mal auf, wir nehmen jetzt mal die Nähmaschinen und wir tun die ins Auto. Und dann haben sie sich ins Auto gesetzt und sind zur nächstgelegenen katholischen Gemeinde gefahren, haben die Nähmaschinen ausgeladen, haben sie dem katholischen Priester gegeben und haben gesagt, es tut uns leid, diese Nähmaschinen gehören euch, wir geben sie hier zurück. Und der Priester hat den Mann gesegnet und auf dem Rückweg haben sie an der Kirche gehalten von meinem Freund Gervas und sie haben heiliges Abendmahl gefeiert, nur zu zweit. Und seitdem sind die Schmerzen weg und dieser Mann ist geheilt, bis jetzt. Also manchmal schickt dir Gott eine Heimsuchung, eine Not, um dich damit von einem falschen Weg abzubringen. Aber es geht nicht nur darum zu fragen, wie ist diese Krise, dieses Gericht Gottes über uns ein Anlass, uns in Frage zu stellen, uns zu korrigieren, sondern auch nach vorne in die Zukunft zu schauen. So wie Jesus es uns vormacht, die Blickrichtung zu ändern. Bei dem Blindgeborenen hat Jesus sich nicht bei der Frage aufgehalten, woran lag das, wo kam das her? Da gab es bei dem keine Antwort, sondern er fragt, wo will Gott hin damit? Was will er damit erreichen? Und auch diese Frage dürfen wir uns als Christen stellen. Und wir sehen, dass dieses Böse, was im Augenblick passiert, von Gott auch zu viel Gutem gebraucht wird. Dass er das Schlechte zum Guten wendet. Wir sehen, dass viele Familien sich wieder aufeinander besinnen. Dass Studenten bei ihren Eltern sind, dass man sich um die Großeltern sorgt. Wir sehen, dass viele unbeachtete Berufe neue Aufmerksamkeit bekommen. Wir merken, dass viele Leute sich der Zerbrechlichkeit ihres Lebens bewusst werden und merken, hey, ich muss eigentlich danach fragen, wozu Gott mich geschaffen hat, welches Ziel er für die Ewigkeit für mich hat. Wir merken auch, dass der Leib Christi aus allen Konfessionen zusammengehört, wie bei Deutschland betet gemeinsam, dass es gar nicht darauf ankommt, ob einer Baptist ist oder lutherisch oder katholisch. Wir lernen, dass wir ein Auge haben müssen für die, die in dieser Zeit alleine sind, so wie in der Initiative, die unsere Gemeinde gestartet hat, wo alte Menschen Hilfe bekommen. Das alles sollen wir behalten, wenn Corona vorbei ist. Und wir können uns darauf verlassen, Gott wird diese Not zum Guten gebrauchen an uns allen. Denn er hat den Tod besiegt. Wir leben in der Zeit nach Ostern. Jesus ist lebendig. Der auferstandene Herr ist an deiner Seite und nichts kann dich von meiner Liebe trennen, sagt er. Weder Trübsal noch Angst, weder Leid noch Verfolgung wird dich von mir trennen. Nicht mal der Tod wird dich von mir und meiner Liebe trennen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.